Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Und nach dem Dostwedern ja gerade heißt es nun guten Tag und herzlich willkommen zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Mal sehen, ob nachher unsere Leitung nach Kirgisistan gut funktioniert. Wir telefonieren mit Bischkek. Das ist die größte Stadt der ehemaligen Sowjetrepublik Kirgisistan. Kirgisistan kann man auch sagen, amtlich Kirgisische Republik. Das kommt dann um 10:50 hier in unseren Reisenotizen. Vorher werden wir im Allgäu vorbeischauen. Die Ruinen Eisenberg und Hohenfreiberg dort unter die Lupen nehmen. Das sind nahezu unbekannte Burgruinen auf zwei benachbarten Gipfeln im Allgäuer Voralpenland mit einem grandiosen Panorama auf Berge und Seen. Im Siegerland werden wir die Stadt Freudenberg besuchen, dort die Altstadt. Alter Flecken nennt die sich dann, wie gesagt, Kirgisistan. Im Anschluss geht's nach North Carolina. Von Kolonialkriegern werden wir hören und Piraten und den Traditionen, die dort in North Carolina nach wie vor erhalten sind. Und zum Schluss der heutigen Ausgabe des Sonntagsspaziergangs sprechen wir mit dem ehemaligen Totengräber von Hallstatt in Österreich, der auf dem Friedhof dort zu Hause ist. Das alles im heutigen Programm. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Schön, dass Sie zuhören. Andreas Stopp ist am Mikrofon. Thank you. Marcello Benedetto, ein Meister des italienischen Barock, Giaconna, hörten wir die Solistin Dorothee Oberlinger. Verzeihen Sie bitte. Ja, wohin geht's? Ins Allgäu geht's. Ritterturniere, Feste, mittelalterliches Leben. Solche Dinge kann sich ausmalen, wer die Burgruinen Eisenberg und Hohenfreiberg im östlichen Allgäu besucht. Wenig bekannt, aber eindrucksvoll stehen die gut erhaltenen Ruinen auf zwei benachbarten Gipfeln. Dort im Voralpenland mit schöner Aussicht auf Seen und auf Berge. Eine Wanderung dort lohnt sich auch, weil es in Eisenberg ein sehenswertes kleines Burgenmuseum gibt und eine Käserei, die die Milch der umliegenden Bauernhöfe zu frischem Käse und Joghurt verarbeitet. Burkhard Schäfers, mein Kollege, ist zu diesen beiden Burgen hinaufgestiegen, zugegeben zu einer Zeit, als das Wandern und Bergsteigen noch etwas angenehmer war als in diesen nasskalten Novembertagen. Wir dürfen mitkommen.
Hügelige Kuhweiden, dazwischen Wald. Die verstreuten Weiler hier tragen klingende Namen wie Lachen, Lieben und Goldhasen. Im östlichen Allgäu, 20 Autominuten von den berühmten Königsschlössern Neuschwanstein und Hohenschwangau, erheben sich auf gut 1000 Metern Höhe nebeneinander zwei gut erhaltene Burgruinen, Eisenberg und Hohenfreiberg.
Diese Burg Eisenberg hat innen so ausgeschaut, wie man sich eine Burg vorstellt. Sie haben hier den Eingang. Den Eingang hat man immer verengt, damit der Feind keinen Platz hat beim Angriff. Und dann gelangt man hier in einen nach oben hin offenen Burghof. Und um diesen Burghof, da gruppieren sich dann die Wohnräume bzw. Galerien.
Berthold Pölcher ist der örtliche Heimatforscher. Der pensionierte Lehrer, weißgraues Haar, Vollbart, randlose Brille, blaue Fließjacke, kann viel zu den Burgen erzählen. Denn er hat die Ruine Eisenberg vor 40 Jahren mit ausgegraben. Und das kleine, feine Museum im Örtchen Zell unterhalb des Burgbergs aufgebaut. Hier werden unter anderem verschiedene Burgentypen erklärt.
Eisenberg ist eine sogenannte Mauermantelburg. Also die ganze Burg hat keinen großen Turm gehabt, sondern sie ist geschützt worden durch eine große Mauer, die man hier auf der Westseite noch sehr deutlich, Sie sehen die Zinnen da oben, die ist früher mal ganz herumgelaufen. Diese Burg war schiffsrumpfartig.
Eisenberg, die ältere Burg, entstand um 1315. Auf der anderen Seite einer kleinen Senke baute Friedrich von Freiberg zu Eisenberg 100 Jahre später, von 1418 an, die trutzige Burg Hohenfreiberg. Malerisch erheben sich die grauen Steinmauern und die Überreste der beiden Türme vor dem weißblauen Himmel. Der Adelige verklärte das glorreiche Rittertum der Stauferzeit, erzählt Heimatforscher Berthold Pölcher.
Zu dieser Zeit hat kein Mensch mehr eine Burg gebaut in diesem Stil, in diesem alten romantischen Ritterstil. Das wirft Schlaglicht auf diesen Friedrich von Freiberg. Das muss ein ganz seltsamer Typ gewesen sein, ein sehr konservativer Mensch, der gesagt hat, die Zeit der Minne und der Turniere, die ist noch lange nicht vorbei, obwohl sie natürlich vorbei war. Denn um das Jahr 1400, da waren die Kaufleute langsam, die reichen Leute, die haben das Sagen gehabt mit ihrem Warenhandel. Und die Ritter sind hier oben gesessen und haben eigentlich keine Arbeit mehr gehabt.
Heute sind beide Ruinen frei zugänglich. Sie stehen auf einem steilen, bewaldeten Doppelhügel im Voralpenland. Der Legende nach kam ein Riese aus Tirol über die Berge und streifte sich an dieser Stelle zwei Erdklumpen von den Füßen. So entstand der Burghügel. Von mehreren Seiten ziehen sich geschotterte Wege hinauf. Mit etwas Ausdauer sind sie auch mit einem geländegängigen Kinderwagen zu schaffen. Eine schöne Runde führt erst durch satte Wiesen vorbei am Schlossweiher, einem kleinen Stausee mit atemreichem Moor. Früher diente die gewonnene Wasserkraft den Bauern, um ihre Mühlen zu betreiben. Oben an der Burg Eisenberg angekommen, haben Wanderer von der Holzterrasse einen weiten Blick übers Ostallgäu und die Alpenkette mit ihren 2000ern direkt vor der Nase.
Wir sind hier also praktisch am Ende vom Voralpenland. Ab Fronten, Füssen beginnen dann praktisch die hohen Berge und geht's dann ins Tirol rein. Da drüben, das ist der Hopfensee. Und am Hopfensee, da steht die älteste Burg im ganzen Allgäu. Und dann haben wir hier Füssen, die Königsschlösser, kann man von hier aus sehen. Sehen Sie? Dann ist da der Weißensee und dann die Straße nach Vils ins Tirol und nach Innsbruck und so weiter.
Von der Aussichtsterrasse gehen wir zurück in den Burghof. Bei ihren Ausgrabungen in den 80er Jahren haben sie über 2 Meter Schutt hier herausgebracht, erinnert sich Berthold Pölcher. Dazwischen fanden sie etliche Tonscherben und Hausrat der früheren Burgbewohner. Der Freizeitarchäologe hat die Funde gewaschen, sortiert und versucht, sie zusammenzusetzen. Pölcher bittet zu einem Mauerdurchgang.
Ja, wir sind hier in der ehemaligen Burgkapelle. Und das war auch eine spannende Angelegenheit. Als wir die ausgraben haben, haben wir gemerkt, dass hier eine Apsis ist, dass hier ein Altar ist. Und man sieht hier sogar in die Altarplatte Vertiefungen eingeschlagen wurden, wo früher Reliquien drin waren. Und hier in der Kapelle haben wir zum Beispiel auch Kanonenkugeln gefunden. Aber dafür auch ein Messerchen, wo im Griff der Name Maria eingeschlagen ist.
Einige Funde sind im Burgenmuseum Eisenberg zu sehen. Darunter farbige Ofenkacheln mit verschiedenen Motiven, Münzen und Perlen. Die Ausstellung wurde 2017 neu gestaltet, als Zentrum der kulturtouristischen Initiative Burgenregion Allgäu. Schautafeln erläutern, wie Burgen gebaut wurden, den damaligen Speisezettel und die nicht ganz undelikate Toilettenfrage. Das kleine Museum ist ein guter Ausgangspunkt für die Wanderung zu den Ruinen. Am schönsten findet Berthold Pölcher einen Besuch im herbstlichen Nebel, vor dem geistigen Auge die alten Ritterszeiten.
Über Burgen gibt es so viel Fantasien, wo dann oben auf den Mauern da hunderte von Fanfarenbläsern gewesen sind und jede Menge Leute. Auf der Burg Eisenberg haben nicht mehr als 10, 15 Leute gelebt. Das war der Ritter selber mit seiner Familie, vielleicht 4, 5, 6 Personen. Dann hat er einen Stallknecht wahrscheinlich gehabt, einen Torwart. Wissen Sie, die Leute hat man ja bezahlen müssen. Und die Herrschaft Eisenberg hier, die war nicht sehr groß. Die hatte gar nicht das Geld dazu.
Es ist Zeit für den Abstieg. Nur ein paar Minuten unterhalb der Ruinen liegt die Schlossbergalm. Hier gibt es Allgäuer Spezialitäten und nochmal eine schöne Aussicht auf die Berge. Dann geht es weiter in die Ortschaft Weizern, wo zum Ende der Wanderung eine schöne Überraschung wartet.
Wir stehen jetzt im Verkaufsraum der Berghäserei Weizern. Empfehlenswert ist, denke ich, auf jeden Fall unser Bergkäse und Emmentaler, einfach weil es traditionelle Allgäuer Produkte sind. Aber auch unseren Schnittkäse kann ich sehr empfehlen, gerade mit Wildkräuter oder Almblüten paniert. Haben die einen wunderbaren Geschmack.
Matthias Kiechle ist Milchtechnologe. Aus der täglich gelieferten Milch von 7 benachbarten Höfen stellt er gemeinsam mit seinem Kollegen riesige Käseleibe her. Der Emmentaler wiegt 80 Kilo, der Bergkäse immerhin noch 25 Kilo. Kiechle nimmt uns mit in den Keller, in die Produktionsstätte der Käserei. Die Wände hier sind bis zur Decke weiß gefliest.
Der Produktionsraum besteht eigentlich aus 3 Kupferkesseln. Für ein Laib Bergkäse brauchen wir 250 Liter Milch. Diese Kessel sind alle mit Rührwerke ausgerüstet, sodass die Milch und dann auch das Bruchmolkegewisch in ständiger Bewegung gehalten wird. Weiterhin haben wir hier unsere Presse. Wir können im Maximalfall 12 Bergkäse damit pressen und somit täglich herstellen.
Die Bergkäserei wurde 1896 von Landwirten als Genossenschaft gegründet. Heute produzieren sie hier jeden Tag aus 2000 Litern Milch 200 Kilogramm Käse, außerdem Joghurt, Buttermilch und Quark. Matthias Kiechle versetzt die Milch in den Kupferkesseln mit Kulturen. Die Bakterien bilden den Geschmack und sind auch für die Löcher in manchen Käsesorten verantwortlich. Im Nebenraum kommen die rohen Laibe 2 bis 3 Tage ins Salzbad, wodurch die konservierende Rinde entsteht.
Da sehen wir jetzt unseren Bergkäse schwimmen. Der Käse, wie Sie sehen, der ist leichter im Endeffekt, der schwimmt nach oben. Drum müssen wir hier bei uns immer nur Salz zusätzlich auf den Käse auftragen, dass der auch von allen Seiten dieses Salz aufnehmen kann.
Sobald der Käse abgetropft ist, landet er zum Reifen auf Holzbrettern. Die Reiferäume haben je nach Käsesorte eine unterschiedliche Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Je wärmer, desto schneller reifen die Laibe, weil die Bakterien intensiver arbeiten. Matthias Kiechle öffnet die schwere Tür zu einem der Kühlräume. Hier drin herrschen konstant 12 Grad. Entlang der Wände stehen Regale. Auf 10 Etagen sind hunderte Käseleibe übereinander geschichtet. Es riecht nach Ammoniak, der sich durch den Abbau von Eiweiß bildet, erklärt Kiechle.
Während der Reifung müssen unsere Käse behandelt werden. Wir stellen Käse mit Rotschmiere her, die wir auf der Käse bürsten, die wir auch wieder Geschmack in den Käse reinbringt und wie so eine Schutzflora wirkt, sodass keine Fremdkeime mir auf dem Käse wachsen können.
In den Reiferäumen kann man sehen, wie sich der Käse im Laufe der Monate verändert. Erst noch weißlich-gelb, wird er nach und nach durch die Schmiere immer roter bis ins Bräunliche hinein.
Jetzt stehen wir in unserem letzten und in unserem größten Keller. Hier liegen jetzt ca. 600 Bergkäse und 200-300 Schnittkäse, die jetzt eigentlich teilweise nur noch darauf warten, gegessen zu werden.
Eine gute Gelegenheit, nach der Wanderung zu den Burgruinen von Eisenberg den verbleibenden Platz im Rucksack zu füllen, bevor es heimwärts geht.
Ja, wo der Bergkäse schwimmt, darüber haben wir gehört von Burkhard Schäfers über Hohenfreiberg und Eisenberg. Im Allgäu Hackbrett, Gitarre und Kontrabass, das ist die Fraunhofer Seitenmusik hier mit ihrem Titel Der Fraunhofer. Zwölf Minuten vor zwölf hier in den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt im Sonntagsspaziergang. Und da begeben wir uns jetzt in die Enge, eine wohlige Enge, und zwar in der historischen Altstadt von Freudenberg, ist im Siegerland. Dort stehen nämlich die etwa 70 Fachwerkhäuser so nah beieinander, dass man an manchen Stellen gerade noch so durchkommt. Freudenbergs Altstadt, Alter Flecken genannt, ist einzigartig in seiner Bauweise, dass das Flair dort etwas ganz Besonderes. Die Bewohner sprechen nicht von Gassen, sondern von Wänden. Zwischen den Wänden bewegen sie sich, und inmitten dieser malerischen Fachwerkhäuser wird die Geschichte von Freudenberg richtig lebendig. Wir starten unseren Spaziergang aber nicht in der Altstadt, sondern vom Berg gegenüber aus, wo wir den berühmten Fotoblick, wie die Einheimischen sagen, genießen können. Andrea Klaassen hat neugierige Fragen, die sie jetzt gleich ihrer kundigen Begleitung stellen wird. Die Kollegin stammt aus Wittgenstein, das Siegerland ist ihr Revier, und wir reisen jetzt mit ihr.
Wir stehen im Kurpark, Friedhelm Geldsetzer und ich, und haben eine spektakuläre Aussicht auf die Altstadt von Freudenberg. Der alte Flecken ist ein symmetrisches Fachwerkensemble wie aus dem Bilderbuch. Mögen Sie unser Panorama einmal beschreiben?
Man guckt auf die Giebelparade, schwarz-weiß, typisch Siegerländer.
Schiefergedeckt?
Schiefergedeckt, ganz wichtig. Und schiefergedeckt wurde ja erst im 18. und im 19. Jahrhundert, zuvor natürlich strohgedeckt.
Also die Häuser sind alle oder fast alle in dieselbe Richtung ausgerichtet?
Nach Osten. Es sind rund 70 Häuser. Manche stehen so dicht zusammen, dass man gerade noch durch die sogenannte Wände, wie wir sagen, nicht durch die Gassen zwischen den Häusern, sondern durch die Wände, das heißt zwischen den zwei Häuserwänden, ist hiermit gemeint.
Ich bin sehr gespannt auf diese Enge. Lassen Sie uns runtergehen in die Altstadt.
Genau, so machen wir es.
Mein Begleiter Friedhelm Geldsetzer ist Einheimischer, macht Stadtführungen, auch Nachtwächterführungen. Sie sind ein echter Flecker. Wer darf sich so nennen?
Es darf sich nur Flecker nennen, der auch hier in der Altstadt wohnt bzw. geboren und aufgewachsen ist.
Woher kommt denn der Name Alter Flecken?
Flecken kommt ja praktisch von Marktflecken. Das heißt, wir haben ja seit 1456 Stadtrechte und etwas später die Marktrechte bekommen. Und so sagt man, weil es ja auch eine alte Stadt ist, Alter Flecken Freudenberg.
Jetzt stehen wir am Eingang der Altstadt.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier durch die Wände zwischen der Familie Flender und der Familie Kempf. Und wenn ich jetzt einem Einheimischen sage, geh mal bei Flenders durch die Wände, da weiß jeder, wo das ist.
Zur Orientierung. Es führen vier größere Straßen durch den alten Flecken. Sonst sind zwischen den Häusern nur schmale Gässchen. Und die Fachwerkhäuser, die uns umgeben, sind teils schief und ganz schön bucklig.
Wir können hier sehen, dass dieses Haus aus gut 5 verschiedenen Gefachen gebaut ist. Also hier hat man alles verbaut, was an Holzrang und Namen hat. Diese Gefache mal groß, mal klein, gerade wie man das Holz zusammenbekommen hat.
Die Fachwerkbalken wurden damals von Hand geschlagen. Und dieses Haus hat hier so eine richtige Wölbung.
Wie der Baum gewachsen ist.
Und wie hat man die Gefache dann verfüllt?
Diese Gefache, die bestehen ja oder bestanden ja komplett aus Lehm. Strohanteile gehäckselt, ja, Kuhmist. Und wurde dann neben den Häusern gemischt. Damit wurden dann die Gefache in dem Sinne ausgemauert.
Also das klingt aber nach einem guten Klima in den Häusern. Vielleicht besser als heute sogar, die so voll isoliert sind, oder?
Aber 100%. Wir haben ja als Kinder ganz oben geschlafen. Im Winter war es schön warm und im Sommer schön kühl. Und man geht ja heute wieder auf diese Bauweise zurück. Heute wird es dann überwiegend mit Lehmsteinen gemacht.
Jetzt müssen wir auf die spannende Geschichte des alten Fleckens kommen. Die Altstadt ist zweimal abgebrannt, zuletzt 1666, da ist der Blitz eingeschlagen. Nur ein Haus konnte damals gerettet werden. Und der hier herrschende Fürst hat den Bewohnern geholfen.
Johann Moritz Nassau-Oranien, der den Fleckern gesagt hat, so, ihr könnt in meine Wälder gehen, könnt Holz schlagen und könnt dann den alten Flecken wieder aufbauen, wie es meine Architekten vorgeben. Und so ist also fast auf dem gleichen Grundriss von 1540 dann der alte Flecken wieder aufgebaut worden.
Und man hat, das finde ich ein bisschen gruselig, auch noch von woanders Baumaterial geholt.
Man hat also auch Abbruchhäuser im nahen Hessen gefunden, wo die Menschen ausgewandert sind und konnte sich da jetzt Balkenwerk holen.
Weil die 70 Häuser hier so dicht stehen, gibt es keine Gärten oder Vorgärten, dafür eine ausgeprägte Kübelkultur. Überall stehen Blumen, auch ein paar Bäume.
Man hat die Sonne, die ja nur um die Häuser herum wandert. Da werden die Gefache und die Steine der Grundmauern aufgeheizt und die geben natürlich dann abends die Wärme wieder.
Die Menschen damals hatten ihre Nutzgärten vor der Stadt.
Jetzt gehen wir einmal. Ja, den Treppe hoch. Jetzt haben wir an der linken Seite die Hälfte meines Elternhauses.
Sie sind 1944 ein paar Wände weiter geboren und hier in diesem Haus aufgewachsen.
Es ist natürlich ein Spielplatz gewesen, erster Klasse. Als Kind war es Alltag. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen in die Kindheit zurückdenkt, dann sagt man, es war wunderbar.
Das sind die verlorenen Paradiese, ne?
Ungefähr. Wenn ich zurückdenke an die Kindheit, würde ich sagen, ich mach's genauso nochmal, weil ich den Flecken heute noch liebe.
Oh, hier würde ich nicht durchgehen wollen, das ist zu eng.
Das ist also praktisch die schmalste Stelle, die wir haben. Und wenn Sie jetzt hier durchschauen, dann ist es praktisch nur ein halber Meter.
Wie hat Sie diese Enge geprägt? Wird man da ein Mensch, der die Gemeinschaft liebt?
Ja, die Enge, ich hab's nur erst gemerkt, wie ich dann aus meinem Elternhaus vor gut 40 Jahren ausgezogen bin, wo man ringsrum ums Wohnhaus sehr viel Platz hat. Dann merkt man wirklich mal, in welcher Enge man gewohnt hat.
Wir sind verabredet mit einem, der kein Flecker ist, sondern Zugezogener und hier seit einigen Jahren Kunsthandwerk und hochwertige Spielzeuge aus Holz verkauft. Früher gab es richtig viele Geschäfte in der Altstadt, oder?
Ja, Kleinbetriebe waren ja angesiedelt. Man hatte praktisch in jedem Haus einen kleinen handwerklichen Betrieb oder einen Tante-Emma-Laden. Und das haben wir leider heute nicht mehr. Und das ist eigentlich schade, sehr schade sogar.
Umso toller, dass jemand wie Christian Flassbart seinen Laden Holzwirtschaft hier betreibt. Da ist der Laden. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie sind Sie denn eigentlich hier gelandet?
Vor 35 Jahren durch den Zivildienst bin ich hierher gekommen. Und seitdem bin ich eigentlich hier. Also zwar an unterschiedlichen Orten im Siegerland, aber immer wieder zum Flecken zurückgefunden.
Und das Haus gehört Ihnen auch, oder?
Wir haben von den Schwiegereltern übernommen. Wir fühlen uns hier wohl.
Warum fühlen Sie sich denn wohl? Was hat dieser Flecken?
Diese Ruhe, diese Beschaulichkeit, also das tut mir besonders gut, macht den Reiz des Ortes aus. Und ich merke das bei den Touristen auch immer wieder, die sind zwar etwas überrascht, aber die fühlen sich hier sauwohl.
Sie sind Zugezogener, in den 80ern ist auch schon ein bisschen her. Ja. Wer wohnt denn heute am Flecken?
Also inzwischen haben wir hier einen Generationenwechsel. Also die Leute, die ursprünglich hier gewohnt haben, die entweder versterben sie oder verkaufen ihre Häuser. Und inzwischen haben wir hier doch relativ viele junge Leute, die so richtig auch aus Überzeugung hier wohnen. Ich meine, man muss ja immerhin auch dann bedenken, dass man keinen Garten hier hat, ne? Also man muss sich damit relativ wenig zufrieden geben. Aber trotzdem gibt es hier inzwischen junge Familien, und zwar einige, ne? Also ich finde schon schön.
Ich finde diese Enge sehr gemütlich und beschützend. Die Fachwerkhäuser, jedes einzelne, sind richtige Persönlichkeiten, teilweise krumm und schief wie die Lebenslinien von uns Menschen. Der alte Flecken in Freudenberg ist wirklich ein sehr besonderer Ort.
Ja, jetzt haben wir im Sonntagsspaziergang bereits den Allgäuer Dialekt gehört. Jetzt gerade den Siegerländer. Andrea Klaasen machte uns auf die historische Altstadt von Freudenberg aufmerksam. Wir bedanken uns dafür mit einer ja fast schon jazzigen Version des Liedes »Kein schöner Land«. Sie hören dann die Nachrichten. Ich kurbel inzwischen am Telefon, um gleich mit Stefan May in Bischkek, Kirgisistan, zu telefonieren. Der ist da gerade unterwegs als OSZE-Wahlbeobachter. Also bis gleich.
Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
Da sind wir zurück mit unseren Reisenotizen aus Deutschland und der weiten Welt. Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Dreimal dürfen Sie raten, von wem diese Sentenz stammt. Natürlich Johann Wolfgang von Goethe. Mit einem, der reist, um aufzupassen, reden wir gleich. Als Wahlbeobachter weilt Kollege Stefan May zurzeit in Bischkek, der Hauptstadt Kirgisistans. Jetzt gerade ist er noch im Gasthaus. Das wird wohl das Abendessen sein. 5 Stunden später ist es dort in Kirgisien bereits. Aber gleich wird er dann am Telefon sein. Willkommen zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs. Für Sie weiter am Mikrofon Andreas Stopp. Ja, der Sonntagsspaziergang im Deutschlandfunk mit einem Bruch zwischen den Kulturen. Sanubar Tursun heißt die Sängerin, die wir jetzt hören aus Kirgisistan mit einem traditionellen Lied. Sie singt davon, dass die Blumen blühen in vielen Farben vom Frühling bis zum Herbst. Und wer einen Geliebten hat, der wird eine süße Nacht erleben.
Rang rang güller içildi et yazdın köz geçe Her kişi yarını tatsa şefkat yer şu keçe
So, jetzt müssten wir ihn am Telefon haben, Stefan May in Bischkek. Guten Tag und grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Stopp.
Wie war es beim Mittagessen? Was gab es denn?
Naja, das war ein bisschen kompliziert. Ich hatte mir vorgenommen, ich werde ein Lokal aufsuchen, das sehr traditionell ist, weil es verschiedene Jurten gibt, also so einen Jurtenkomplex, wenn man so will, einen Zeltkomplex, wo traditionelle Gerichte serviert werden. Und ich habe das erste Mal probiert, mit einem öffentlichen Verkehrsmittel zu fahren, mit einem O-Bus, denn das ist in den meisten Nachfolgestaaten der Sowjetunion sehr üblich, dass in den Städten O-Busse verkehren. Das ist ja in Deutschland nur mehr in 3 Städten möglich. Ne?
Das ist ja ökologisch geradezu vorbildhaft.
Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das denke ich mir auch immer wieder, ist aber offenbar eine der damaligen Energiesituation geschuldete Energiesituation, also Verkehrssituation gewesen. Und bin also mit dem Autobus gefahren, was natürlich ein gewisses Abenteuer ist, denn es gibt keine Aushänge in den Haltestellen. Das ist so wie bei uns ungefähr vor 50 Jahren. Man weiß nicht, welche Linie fährt, wann sie fährt. Es gibt keine Linienpläne. Aber ich habe das irgendwie ausgehorcht. Die Linie 17 müsste da hinfahren und dann bin ich eingestiegen und habe 11 Som bezahlt. Das ist alles leicht umzurechnen, weil man 2 Dezimalzahlen wegnehmen muss und dann ist man auf Euro, also 11 Cent. Und dann ist der Bus doch noch ein bisschen vorher abgebogen, also war ein langer Fußmarsch. Und dann hat man mir, wie ich dort angekommen bin, gesagt, Konferencia. Also kein Hotel, kein Restaurantbetrieb, sondern eine Konferenz. Daraufhin bin ich wieder zurückgefahren und habe mir gedacht, wo gehe ich jetzt hin? Und heute in der Früh hat meine Missionschefin mir gesagt, da gibt es ein gutes Restaurant in der Nähe, ein spanisches, das heißt El Toro. Und da bin ich jetzt gerade zurückgekehrt von dort und habe mir da ein Lammkebab genommen. Also eigentlich nichts aufregend Lokales, wenn man so will.
Jetzt hatten wir schon angenommen, dass Sie uns in die Geheimnisse der kirgisischen Küche einführen mit Ihrem Mittagsmahl. Aber nein, im El Toro hat er Spanisch gegessen. Stefan May, wir hören es Ihrer Stimmfärbung an. Sie sind Österreicher. Sie sind als Wahlbeobachter dort 40 Tage lang in Kirgisien, inmitten eines Spezialistenteams, 13 Teams, glaube ich, sind es im ganzen Land. Genau. Was machen Sie als Wahlbeobachter dort?
Ja, das werde ich auch immer wieder von meinen Bekannten und Freunden gefragt. Was machst du denn als Wahlbeobachter 40 Tage dort, wenn da nur einen Tag Wahl ist? Nein, man ist natürlich die ganze Zeit vorher dort und macht Kontakte und befragt die Leute. Und das ist irgendwie nicht viel anders als mein Brotberuf. Ich mache Interviews, wie als Journalist. Man trifft sich mit Parteien, mit Kandidaten, mit Politikern, mit der Polizei, mit dem Gouverneur des Oblast, also sozusagen Kreis oder Bundeslandes, macht seine Aufwartung und man fragt die Leute, wie läuft es denn so, wo gibt es Schwierigkeiten, gibt es Beschwerden? Und das trägt man alles zusammen und macht dann alle Wochen einen Bericht. Dieser Bericht geht an das sogenannte Core-Team, das sind 13 Experten hier in der Zentrale dieser Mission. Und die Teams, die über das Land verstreut sind, das sind auch 13 Teams, also 26 Leute, aus ganz Europa und Amerika und Kanada. Und die berichten dann allwöchentlich an diese Experten und daraus wird dann ein Zwischenbericht gemacht, der gestern veröffentlicht wurde. Und dann sind wir natürlich da bis zum Wahlabend und am Wahlabend oder Wahltag bekommen wir auch noch ungefähr 250 bis 300 Kurzzeitbeobachter, die dann in die einzelnen Sprengelwahlbehörden gehen und sich dann das dort anschauen. Und dann gibt es einen endgültigen Bericht
also der OSZE. Ja, Sie passen da auf. Österreich hat Sie entsendet. Jetzt wissen wir wohl, es gibt eine russische Minderheit dort in Bischkek. Aber ansonsten sind in diesem Land ja Dutzende Minderheiten zu Hause.
Sehr viele, sehr viele. In Bischkek merkt man es nicht so sehr, weil eben Kirgisisch die Staatssprache ist und die zweite Sprache ist Russisch, wenngleich also die russische Minderheit immer mehr abnimmt. Aber es gibt natürlich im übrigen Land sehr, sehr viele Minderheiten. Ich habe gehört von 40 Minderheiten. Es gibt Usbeken, Uiguren, Tadschiken. Also rundherum, die Länder haben natürlich ihre Minderheiten, auch in diesem Land. Aber hier im Bischkek merkt man das nicht. Das ist auch leider etwas, wo ich sagen muss, es tut mir sehr leid, weil ich vom Land nicht viel sehe. Ich sehe zwar einiges von dieser Stadt, die sehr interessant ist, die so, man sagt, in Zentralasien wohl noch die sowjetischeste Stadt ist, wenn man so will, von der Architektur her. Da hat sich wenig verändert, so schachbrettartig angelegt. Aber ich sehe nur von meinem Hotelfenster aus die Berge im Hintergrund und das sind so diese 4.000 und 5.000er, die kirgisischen Gebirges, aber ich fürchte, ich werde dort nicht hinkommen, weil mein Rayon ist eben die Hauptstadt und andere sind wieder ganz so anders eingesetzt und wir hatten gestern ein Online-Meeting unserer aller Beobachter und da habe ich gemerkt, wie unterschiedlich doch dieses Land ist und da haben Kollegen von mir berichtet, die einen, die haben wieder Angst, dass jetzt eine Flut kommt und die anderen haben wieder gesagt, wir wissen nicht, wie wir die Kurzzeitbeobachter unterbringen sollen, weil wir in unserem Bezirk überhaupt kein Hotel haben, das irgendwie nur annähernd europäischen Ansprüchen genügt oder es gibt zum Wahllokal stundenlange Anmarschwege. Das sind natürlich Dinge, die es hier in der Zentrale, hier in der Hauptstadt nicht gibt. Hier muss man höchstens auch Acht geben auf den Verkehr und der ist natürlich sehr doch sehr anders als in Europa und es gibt, so was ich gehört habe, ist Kirgisistan das zweite Land an Verkehrstoten weltweit.
Habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, es klingt vielleicht ein bisschen böse. Die fahren dort Auto, wie sie ihre Pferde reiten. Aber da können wir jetzt im Augenblick da wenig drauf haben. Wir haben es ja schon gehört, dass sie den Obus da bevorzugen. Wir haben auch zur Kenntnis genommen, also wer günstig leben will, der ziehe nach Kirgisistan. Opernbesuch 4,50 Euro umgerechnet.
Ja. Richtig. Ich habe mir mit meiner Kollegin, also wir sind ja immer Zweierteams und ich bin mit einer amerikanischen Kollegin zusammen und wir haben uns da jetzt mal ausgeguckt, am Mittwoch, am Abend werden wir in die Oper gehen, die ist schräg gegenüber von meinem Hotel, wir sind ja im Zentrum der Stadt und da gibt es aber auch nicht jeden Abend eine Vorstellung, aber am Mittwoch gibt es dann Giselle von Adolphe Adam und da haben wir uns sozusagen die teuerste Kategorie in der zweiten Reihe genommen, 4,50 €. Also sozusagen, wer es sehr, sehr billig haben möchte, der kommt nach Kirgisistan. Aber es ist meines Erachtens schon ein sehr schönes Land und es wird immer wieder gesagt, es ist die Schweiz Zentralasiens und unser Fahrer hat mir Bilder gezeigt von Gebirgsseen, also da bleibt einem wirklich der Atem weg. Nicht? Das sind wie Fjorde und die Felsen und also sagenhaft.
Ja, da verzichten Sie dann vor diesem Hintergrund wahrscheinlich auch von Ihrem geliebten Blick von Innsbruck aus auf die Nordkette. Herr May, ganz, ganz kurz nur, verdient man eigentlich Geld als Wahlbeobachter?
Das kommt drauf an. Also es gibt zwei Möglichkeiten für Wahlbeobachter. Das eine ist die EU und das andere ist die OSZE. Da gibt es verschiedene Berechnungsweisen. Die EU, das sage ich immer, da geht man hin, wenn man Geld verdienen will. Die zahlen recht gut, aber da muss man sich das Hotel dafür zahlen. Das kommt dann drauf an, ob Hilton oder Baumhaus, je nachdem fällt dann die Gewinnspanne aus. Bei der OSZE ist das sozusagen eine freiwilligen Arbeit, da kriegt man zwar den Flug und das Hotel bezahlt, aber dann nur 30 € pro Tag oder 35 €. Das ist nicht recht viel, aber in Kirgisistan ist das sogar eine gute Einnahme, weil man ja eigentlich nicht viel ausgibt.
Jetzt hatten Sie gerade uns eingangs unseres Gesprächs erzählt von den Jurten und jurtenähnlichen Behausungen. Die Staatsflagge ist eine sehr prägnante roter Grund, knallroter Grund. In der Mitte sieht man eine goldene Sonne. Und darin?
Und darin ist eigentlich das sozusagen der Abzug oder das Loch in der Jurte. Man muss sich vorstellen, eine Jurte wie ein Zelt, es ist aber kein Zelt, das ist auf dem Land, die Menschen sind so Halbnomaden oftmals noch, die also im Winter in festen Unterkünften im Tal wohnen und im Sommer, wenn es warm wird, ziehen sie hinauf in die Berge mit ihrem Vieh und dann leben sie eben in diesen Jurten. Und da gibt es in der Mitte so eine Art Rauchabzug und das sieht sieht man in den Himmel. Und über diesem Rauchabzug gibt es zwei Spangen, die das Zelt zusammenhalten. Und das ist in diesem Sonnenkreis drinnen. Und ich finde das eigentlich ein sehr schönes Symbol, weil man da in die Weite hinaus sieht, in den Sternenhimmel, in die Weite des Universums.
Stefan May, Sie beobachten bitte weiter. Wir werden am 28.11. sehen, was die Wahl dann ergibt und wie sie ausgehen. Danke, dass Sie uns ein wenig erzählt haben von Ihren Erfahrungen in Bischkek in Kirgisistan. Was wir hier im Hintergrund ein bisschen gehört haben, war auch kirgisische Musik. Die Mädchen sind hübsch, die Jungen sind Nachtigallen und das Leben vergeht wie ein Lied. Danke, Stefan May nach Bischkek.
Sehr gerne. Auf Wiederhören.
İçmedim arıktan sulaymadı Korkamın dost buluğa jaman menin Tar jerde yer tukumun suraymadı Kızdar bulbul jigit düldül Ötüp barat ömür Майдау келтеңіне Үйдегі жалғыз атын сойып бер Қаладау жүгін ұстам ертеңінде Аға варман дүние жалған Қалаулайлым,
So, jetzt haben wir uns da ein wenig verplaudert, wie der Österreicher sagt. Wir müssen weiter nach North Carolina. Weite Strände, einsame Inseln, verwinkelte Buchten. Die nordamerikanische Ostküste war für die ersten englischen Siedler im 16. Jahrhundert der ideale Landepunkt. Im heutigen Bundesstaat North Carolina fanden sie beste Voraussetzungen, um in der neuen Welt Fuß zu fassen. Im Laufe der Jahrhunderte ist vieles von dem vergangen, was einmal dort war. Aber wer in North Carolina unterwegs ist, der stellt sehr schnell fest, dass die Menschen hier ihre Vergangenheit und damit auch ihre Tradition mit Hingabe pflegen, lieben und leben. Helmut Stapel und Nicole Schulze-Eisen haben sich auf die Suche gemacht. Kolonialkrieger, Barbecue-Weltmeister und sogar die Nachfahren von Piraten getroffen.
Holzhobel, Schweißperlen schwielen an den Händen. Wo die ersten Siedler in North Carolina um 1585 ihre Holzhütten gebaut haben, fallen auch heute noch Sägespäne. Auf Roanoke Island treffen sich jedes Jahr mehr als 200 Freiwillige, um an eines der größten Rätsel des Landes zu erinnern. Die verschwundene Kolonie, The Lost Colony. Das gleichnamige Freilufttheaterstück zeigt auf großer Bühne direkt am Meer die erstaunliche Geschichte der Urväter von North Carolina. Theaterleiter Bill Coleman.
Maybe a month or so of being here.
Als die Siedler einen Monat hier waren, segelte der Kapitän nach England zurück, um Nachschub und Vorräte zu holen. Seine Tochter blieb hier und brachte das erste englische Kind auf amerikanischem Boden zur Welt.
Insgesamt warteten damals 117 Männer, Frauen und Kinder auf Roanoke Island darauf, dass Kapitän White aus England zurückkam. Damit nahm die Tragödie ihren Lauf. Es dauerte ganze 3 Jahre, denn England lag mit Spanien im Krieg, erklärt Bill Coleman.
So the Queen was not going to let any ships out.
Die Königin brauchte jedes Schiff und ließ sie nicht fahren. Als sie endlich hier wieder ankamen, war kein einziger Siedler mehr da. Das Wort Croatoan war in die Holzpalisaden geritzt, das heutige Hatteras Island. Doch bevor sich Kapitän White auf die Suche nach den Siedlern machen konnte, zog ein schwerer Sturm auf. Und er musste aufbrechen.
Bis heute ist nicht geklärt, wo diese ersten englischen Siedler geblieben sind. Um an sie zu erinnern, wird mit großem Aufwand alljährlich das Theaterstück auf Roanoke Island aufgeführt. Inzwischen seit mehr als 80 Jahren. Betsy Head spielt seit einigen Jahren die Rolle der indianischen Häuptlingsfrau.
Ich bin auf der Insel gleich hier gegenüber aufgewachsen und habe die Show oft gesehen. Das Feuerwerk zur Theatereröffnung ist meine Kindheitserinnerung an den Sommer. Jetzt ein Teil des Stückes zu sein, ist eine sehr große Ehre für mich.
Mehr als 1000 verschiedene Kostüme stehen für die rund 80 Darsteller zur Verfügung. Alle handgenäht, alle von Freiwilligen in Form und Farbe gebracht. Amanda Firk leitet die Schneiderei.
An diesem Kostüm hier ist der Ärmel innen beschädigt. Außen sieht es noch gut aus, obwohl es 10 Jahre alt ist. Wir passen eben sehr darauf auf. Aber hierfür schneide ich jetzt ein neues Futter aus, das meine Kollegen dann einnähen.
Auch wenn die Lost Colony für immer verloren ist, nur ein paar Meilen entfernt gibt es tatsächlich einen ganz erstaunlichen Zeitzeugen, der zwar stumm ist, aber nichtsdestotrotz beeindruckend. Ein mächtig knorriger Weinstock, der von Experten auf das Jahr 1584 datiert wird. Er gilt als der älteste Weinstock in Nordamerika und wird von der Gemeinde Manteo gehegt und gepflegt. Mitarbeiterin Stephanie Banks.
Dieser Weinstock ist sehr mit der verlorenen Kolonie verbunden. Er steht für die Geschichte und Kultur der Outer Banks, sowie auch das Theater, die Erinnerung an die erste englische Kolonie in Amerika und ihren Überlebenskampf wachhält. Auch dieser Weinstock ist ein Symbol dafür.
An der langen Küste von North Carolina kamen mehr und mehr Siedler an. Das Hafenstädtchen Bath von 1705 steht heute noch mit seinen schmucken Holzhäusern und ist die älteste Stadt im Bundesstaat. Die aufblühenden Kolonien zogen neben gottesfürchtigen Familien aber auch noch ganz andere Zeitgenossen an, Piraten. Blackbeard alias Edward Teach war der gefürchtetste Freibeuter seiner Zeit und hatte tatsächlich als Bürger in Bath ein schmuckes Häuschen und ging von hier aus auf Beutezug. Jedes Jahr erinnern die 275 Einwohner von Bath mit einem großen Piratenfest an ihren legendären Mitbürger, der sich den Besuchern heutzutage am Hafen großgewachsen mit Dreieckshut, verwegener Kleidung, Enterhaken und natürlich schwarzem Bart vorstellt.
Edward Teach, Captain Edward Teach.
Ich bin Edward Teach, Kapitän Edward Teach. Wir haben Schiffe geentert, die Ladung gestohlen und in den Küstenstädten billig verkauft. Lebensmittel, Zucker, Baumwolle. Die Leute mochten uns dafür, aber die Händler haben uns gehasst.
The Loose Cannon Company heißt die historische Showtruppe und zeigt auf Festen überall in North Carolina, wie das Leben zur Kolonialzeit war. Damon Tobin, alias Mr. Willis, in blauer Offiziersjacke mit Zopffrisur und Kniebundhose, erklärt, woher die Begeisterung für das Piratentum kommt.
Wenn man sich die glücklichen Gesichter der Kinder und Erwachsenen hier anguckt, hat man die Antwort. Es ist wichtig, die Geschichte lebendig zu halten. Es wird so wenig gelesen und durch Social Media wird das Wissen auch nicht besser. Um greifbare Geschichte zu zeigen, campen wir hier draußen. Wir haben Sturm, wir werden nass und müssen das Wetter aushalten wie unsere Vorfahren. Aber natürlich haben wir auch einen Ventilator im Zelt, damit wir uns nicht zu Tode schwitzen, wie die Leute früher.
Gefasst wurde Captain Blackbeard von den Engländern im Jahr 1718 vor der Küste von Ocracoke Island in North Carolina. In einem kurzen, aber heftigen Seegefecht wurde der legendäre Pirat gefangen genommen und geköpft. Sein eigenes Flaggschiff, die Queen Anne's Revenge, war kurz zuvor auf Grund gelaufen. Erst 1996 wurde das Wrack in der Nähe von Ocracoke Island entdeckt und seitdem Stück für Stück untersucht und gehoben. Wo die wichtigsten Fundstücke gezeigt werden, ist natürlich klar. In Bath, sagt Besucherführer Chris Amfleet stolz und öffnet das Gemeindehaus.
This is one of two original cannons off the Queen Anne's Revenge.
Das hier ist eine der zwei geborgenen Kanonen von Bord der Queen Anne's Revenge. Sie ist immer noch geladen und wiegt um die 60 Kilo. Sie war vorne auf dem Schiff, um beim Manövrieren auf andere Schiffe schießen zu können.
Eine eindrucksvolle Ausstellung, die viel vom damaligen Leben der Freibeuter zeigt. Tatsächlich aber trifft man auch heute noch Piraten an der Küste von North Carolina, zumindest deren Nachkommen. Ausgerechnet auf Ocracoke Island, der Insel, wo Blackbeard ums Leben kam, haben die rund 1000 Bewohner fast allesamt Piratenblut. Die Fähre braucht vom Hafen Swan Quarter gut 2 Stunden für die Überfahrt. Als das Schiff auf der Insel ankommt, führt der erste Weg direkt gegenüber in die Hafenkneipe. Hier sitzt Philip Howard mit grauem Haar, Nickelbrille, rotem T-Shirt und verschmitztem Rentnerlächeln. Er erklärt, warum die halbe Inselbevölkerung direkt mit dem Untergang Blackbeards verknüpft ist.
Wir sind auf Ocracoke, weil mein Vorfahre William Howard, Blackbeards Quartiersmeister, bei dem Angriff gar nicht auf dem Schiff war. Er wurde im Sommer 1718 in Virginia verhaftet.
Und danach vom König begnadigt. 40 Jahre später kaufte William Howard die gesamte Insel Ocracoke. Nur 2 Monate danach verkaufte er eine Hälfte wieder. Die Gerüchte, dass er wusste, wo Blackbeard seinen Schatz vergraben hatte, halten sich bis heute. Auch Chip Stevens, ein Stückchen weiter runter im Dorf, ist ganz offensichtlich ein Nachfahre der Piraten. Der bezeichnende Name seines Hotels, Blackbeard's Lodge. Chip führt Besucher gern über die Dünen zur Bucht Springer's Point, wo Blackbeard von den Engländern überwältigt wurde.
So those merchant sloops started to move toward up the inlet.
Die beiden Handelsschiffe taten so, als ob sie aufs Meer raus wollten. Auf Höhe von Blackbeards Schiff aber drehten sie bei und hatten Soldaten an Bord. Da wusste Blackbeard, dass er um sein Leben kämpfen musste.
Das Piratenblut in seinen Adern hat Chip Stevens schon früh bemerkt, durch seine unbändige Abenteuerlust, die ihn aber trotzdem geradezu magnetisch immer wieder nach Ocracoke zurückgeführt hat.
Oh, absolutely. I've always been one trying to see what's around the next corner.
Absolut. Ich wollte die ganze Welt sehen. Ich war in Europa, Japan und Kanada. Aber letztlich bin ich doch wieder hier gelandet. Denn Leute wie mich, die zieht es nach Ocracoke.
Here on Ocracoke because Ocracoke's a place people like me seem to end up.
Trotzdem finden die Nachfahren der Piraten auf ihrer Insel nicht so richtig Ruhe, zumindest wenn man sich die letzte Ruhe betrachtet. Zwar gibt es durch die erstaunliche Geschichte der ehemaligen Privatinsel sage und schreibe 80 verschiedene Familienfriedhöfe. Doch auf Ocracoke Island können die Gräber wegen des hohen Grundwasserspiegels nur gut einen halben Meter tief ausgehoben werden. Was einen ganz außergewöhnlichen Effekt hat, erzählt Inselführerin Amy Howard.
Das geht so lange gut, bis ein heftiger Sturm kommt. Wird der Wasserdruck zu hoch, schiebt er die Holzsärge aus der Erde und sie schwimmen mit dem Wasser davon. Das letzte Mal ist das 1985 passiert.
Die Ära der Piraten in North Carolina ist längst Geschichte. Was sich aber von Anbeginn der ersten Siedlerzeiten bis heute gehalten hat und mit Begeisterung zelebriert wird, Essen am Lagerfeuer zubereiten und unter freiem Himmel verspeisen. Das Barbecue. North Carolina ist darin Weltmeister, sagt Star Thiel, Inhaber des Barbecue-Grills Hubba Hubba in Flat Rock.
Der Staat North Carolina ist der Ground Zero des Barbecues. Texas hat eine Meinung oder South Carolina. Die haben alle nur eine Meinung. Echtes Barbecue bedeutet Holzfeuer. Ich zeige euch kurz, was die Männer von den Jungs in der Barbecue-Welt unterscheidet.
Offensichtlich, denn der selbstgebaute schwarze Metallofen ist so riesig, dass hier pro Tag mehrere 100 Kilogramm Fleisch zubereitet werden können. Dafür nimmt Barbecue-Meister Star Thiel ausschließlich Eichenholz aus den umliegenden Wäldern. Der eigentliche Knackpunkt beim Barbecue aber ist gar nicht das Holz. Es ist die Soße, erklärt Gast Craig Distel.
It's an East-West-Debate in North Carolina with barbecue.
Es ist ein Streit in North Carolina zwischen Ost und West. Die Leute im Osten beharren auf ihrer Essigsoße. Im Westen ist die Soße hingegen aus Tomaten und süßer. Es ist eine große Debatte in North Carolina, was besser schmeckt. Das Barbecue aus dem Westen oder aus dem Osten?
Dass man über Geschmack streiten kann und auch heute noch Siedler nach North Carolina kommen, die um ihren Platz kämpfen müssen, zeigt das Beispiel von Uli Benewitz. Der Landwirt aus Bayern und heutige Bierbrauer ist seit 1985 hier und hatte durch seinen Bruder ein wirkliches Kuckucksei im Gepäck.
Der hat damals 1985 gesagt, du, ein Spezium, ich hatte eine Kleinbrauerei und das funktioniert hier nicht und ich möchte gerne loswerden und warum kaufst du die nicht? Und dann habe ich sie gekauft und dann war sie unterwegs nach Amerika und dann fragte ich jemanden, der sagte, ja, musst aber erstmal schauen, ob das überhaupt legal ist. Und dann merkte ich, dass es illegal war, sowas überhaupt zu machen. Also das ist der Einstieg in das Brauereiwesen gewesen.
Denn dass er in North Carolina, wie übrigens zu der Zeit in den gesamten USA, als Kleinbrauer selber sein Bier nicht verkaufen durfte, wollte Uli Benevitz nicht hinnehmen. Er hat kurzerhand den Gouverneur ins Boot geholt, ein Bundesgesetz auf den Weg gebracht und ist damit der Begründer des Kleinbrauereibooms, der inzwischen längst in Europa und Deutschland angekommen ist. Seine Sicht der Dinge:
Es war wirklich nur eine Idee, bayerische Humpa-Musik und ein bisschen Bier zu verkaufen.
Was am Ende dann doch etwas größer geworden ist, gesteht der heute 68-Jährige ein.
Ja, sicher bin ich stolz drauf. Als wir angefangen haben, 1986, gab es in ganz Amerika weniger wie 100 Brauereien. Mehr gab es nicht. Inzwischen hat Amerika über 6000 Brauereien, was wirklich erstaunlich war. Aber das ist der Schwung, dieser Boom gewesen der letzten 30, 32 Jahre.
So ist von North Carolina im Laufe der Geschichte mancher Impuls ausgegangen, der das gesamte Land bewegt hat. Deutliche Spuren davon sind selbst aus vergangenen Jahrhunderten immer noch da und zum Glück selbst durch den Bürgerkrieg nicht ausgelöscht. Wie das Hotel Charleston Inn in Hendersonville. Das stattliche Holzhaus aus dem Jahr 1850 birgt ein Geheimnis und ist auf besondere Weise mit der Geschichte von North Carolina verbunden, erzählt Inhaber David Payne.
North Carolina hat eine ganz zentrale Rolle im Bürgerkrieg gespielt. Dieses Haus war der Treffpunkt für führende Persönlichkeiten zu der Zeit. Und die Originalholzfußböden sind noch erhalten. Wer kann schon wissen, welche Leute über diese Böden gegangen sind?
Eines jedoch weiß David Payne ganz genau, denn im Haus hängen Schwarz-Weiß-Fotografien davon. Die berüchtigten James-Brüder, Revolverhelden und Geldorganisatoren für die Südstaatenarmee, sind hier ein- und ausgegangen. Die Veranda, auf der Frank James seine Zigarre geraucht hat, lädt noch heute zum gemütlichen Plausch im Schaukelstuhl ein. Die Geschichte und Tradition in North Carolina wird bewahrt. Von der verlorenen Kolonie über den Weinstock von 1584 und Barbecue am Holzfeuer bis zu legendären Piraten und dem tief verwurzelten Stolz der Südstaaten, sagt David Payne.
So that thought still Dieser Gedanke existiert bis heute und er ist Teil unserer Kultur. Es ist normal, dass vor den Häusern die Südstaatenflagge weht. Das Charleston Inn spielt eine zentrale Rolle, um diese Geschichte zu bewahren. Manche meinen, es ist ein dunkler Teil, aber es ist ein Teil von Amerikas Geschichte. Und wir sind immer noch ein junges Land.
Nicole Schulze, Eisen und Helmut Stapel aus und über North Carolina. Auf die passende Musik, ich bitte um Nachsicht, müssen wir verzichten, denn es geht noch nach Hallstatt im Salzkammergut. Eine kleine Gemeinde, 800 Einwohner. Dieser Ort nimmt ganz wenig Platz ein am Ufer des Hallstätter Sees. Aber trotz aller Enge gibt es zwei Kirchen in Hallstatt, die katholische und evangelische, mit den jeweils zugehörigen Friedhöfen. Die Gebeine der Verstorbenen mussten immer schon nach einer angemessenen Zahl an Jahren den neuen Begrabenen Platz machen. Wenn auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten Feuerbestattungen häufiger wurden. Ein festangestellter Totengräber hätte in diesen Tagen nur wenig zu tun. Mein Wiener Kollege Lothar Bodingbauer hat mit dem letzten offiziellen Totengräber in Hallstatt gesprochen über das Leben, das Sterben und das Begrabenwerden im Salzkammergut.
Die Kirchenstiege, so heißt es hier, schmal und steil hinauf zum Friedhof. Und hier ist auch das Beinhaus.
Sie befinden sich hier auf dem evangelischen Friedhof. Das ist der da hier oben. Die Stiegen runter haben wir katholisch. Vor der Kirche Maria am Berg haben wir auch katholisch. Und hinter dem Totengräberhaus ist auch nochmal katholisch. So ist das aufteilt.
Und sind das getrennte Welten oder überlappt sich das?
Das überlappt sich. Also da spielt die Ökumene eine große Rolle bei uns.
Das ist Markus Ballack und noch nicht der Totengräber, den ich besuchen möchte in Hallstatt. Markus Ballack ist der, der auf die Totenköpfe aufpasst und den Besucherinnen und Besuchern für Diskussionen ums Leben und Sterben zur Verfügung steht.
Also wir haben da 1200 Schädel, 610 davon sind bemalt. Sie sind nach Familien geordnet Die Schädel kommen nach ca. 12 bis 15 Jahren Grabesruhe aus dem Grab. Die werden gereinigt, gebleicht und dann bemalt. Früher hat man die Schädel auf ein Board gestellt, das sieht man da oben, und hat sie sozusagen 5-6 Wochen im Sonnen- und im Mondlicht gebleicht. Heute würde man das mit Wasserstoffperoxid machen, was dazu führen könnte, dass sie ein bisschen gelblicher werden.
Markus Ballack sitzt mit dem Rücken zum See in einem kleinen, gut geheizten Häuschen und schaut den Totenköpfen quasi in die Augen, die ihrerseits aus der Krypta herausschauen durch die geöffnete Tür direkt hinunter zum See. Also muffig ist da gar nichts und versteckt im Keller. Nein, im Gegenteil.
Früher hat es einen Brauch gegeben, wenn da eine Prozession war, dann haben die Verwandten die Köpfe ausgestellt und sie haben da zugeschaut.
Und kommen dann neue auch noch dazu?
Rein theoretisch ja. Praktisch ist die letzte 1995 reingekommen.
Immerhin.
Ja, es ist so, das ist ein bisschen kompliziert. Früher hat hauptsächlich der Totengräber diese Schädel ausgegraben und letzten Endes dann bemalt. Es gibt schon lange keinen Totengräber mehr. Der Bestatter macht es nicht. Jetzt müsste man zu Lebzeiten jemanden bestimmen, der sich dann nach 12 bis 15 Jahren quasi um das kümmert, den Kopf rausnimmt und das ganze Prozedere vornimmt. Und der sollte auch noch leben. Das Ganze muss man testamentarisch machen. Und man muss Hallstätter sein. Das ist auch das Wichtige dran.
Also wie ich das erste Grab geschaut habe, da ist man emotional schon stark belastet. Aber wie bei jedem Beruf, es wird zur Routine.
Friedrich Idam ist Hallstätter und er war der letzte Totengräber, den Hallstatt hatte, bis in die 1990er Jahre, als zunehmend die Feuerbestattung die Erdbestattungen ersetzten.
Das war in einer Zeit, als in Hallstatt Massentourismus noch nicht ganzjährig stattfand. Das heißt, es gab viele Monate im Jahr, wo es am Friedhof fantastisch ruhig und angenehm war. Und dann gab es natürlich die Monate der Sommersaison, wo natürlich der Friedhof überlaufen war.
Friedrich Idam hat als 17-Jähriger seine Arbeit als Totengräber begonnen und er hat hier gewohnt, am Friedhof im Totengräberhaus.
Ich habe in Hallstatt die Schule für Bildhauerei besucht und mir hat es im Ort so gut gefallen. Ich wollte in Hallstatt bleiben und ich bekam die Information, die Stelle eines Totengräbers wäre frei, vor allen Dingen verbunden mit einer Dienstwohnung. Mit der Möglichkeit, gratis im Totengräberhaus, welches mitten im Friedhof steht, gratis wohnen zu können. Und das war natürlich für mich der Entschluss, ja, ich habe die Möglichkeit, gratis zu wohnen, sogar ein Holzbezugsrecht. Ich durfte dann in den Bundesforsten pro Jahr 17 Festmeter Holz schlägern. Also es war auch für die Beheizung des Hauses gesorgt. Ich hatte ja im Schnitt 10 bis 12 Begräbnisse pro Jahr. Das heißt, man, es war ein Grundeinkommen. Es war nicht bedingungslos, aber es war ein Grundeinkommen und konnte auf dieser schmalen Basis mehr oder weniger meine Bildhauerei betreiben.
Es kam die Studienberechtigungsprüfung dazu und heute ist Friedrich Idam Architekt und Lehrer. Er ist Spezialist für historische Bauten und ganz besonders für das Wissen, das im Handwerk steckt. Hallstatt ist ja seit 1997 UNESCO-Welterbe mit reicher Erfahrung im Handwerk oder im Können oder in der Prozedur der Salzproduktion, Salzbergbau. Und oben am Salzberg, am Rande, wurde 1846 von einem hohen Salzbeamten, wie es heißt, ein ausgedehntes Gräberfeld entdeckt.
Das Gräberfeld am Salzberg, das von Johann Georg Ramsauer entdeckt wurde, ist natürlich für Hallstatt insofern auch sehr wichtig, weil es eine der ersten gut dokumentierten archäologischen Grabungen war. Dieser Johann Georg Ramsauer hat so exakt dokumentiert mit aquarellierten Federzeichnungen, dass die Archäologen heute nach seinen Zeichnungen nachgraben und feststellen, seine Befunde sind 100% exakt. Und diese Funde haben natürlich genau zur richtigen Zeit stattgefunden, als man sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im aufkommenden Nationalismus für die regionalen Traditionen, für das Herkommen interessierte. Und da war das natürlich sensationell, dieses große Gräberfeld mit einigen hundert Grabstätten zu finden. Und so hat sich für den Übergang von der Bronzezeit zur Eisenzeit eben der Begriff Hallstattzeit eingebürgert.
Zeitlich festgehalten in den Jahren 800 bis 400 vor Christus.
Und das finde ich sehr schön und auch berührend. Das Gräberfeld, diese Skelette, werden auch von Paläoanthropologen, Paläoanthropologinnen untersucht. Und die untersuchen die Skelette auch dahingehend auf Abnutzungsspuren, dass sich eben bestimmte Tätigkeiten wie immer mit dem Pickel das Salz abbauen oder immer das Salz zu tragen, gibt es natürlich ganz typische Abnutzungsspuren im Skelett. Und das Erfreuliche an diesen ist, es haben am Hallstätter Gräberfeld alle Skelette diese Abnutzungsspuren, völlig unabhängig davon, ob die Grabbeigaben ärmlich oder reich sind. Das lässt schließen, alle Menschen haben gearbeitet, jeder hat seinen Job gemacht, manche waren halt reicher, manche weniger reich, aber die Reichen haben sich nicht von der körperlichen Arbeit absentiert.
Neben diesen paläoanthropologischen Gegebenheiten, neben dieser Kulturgeschichte der Region, ist immer spannend gewesen auch die politische Situation oder besser gesagt die religiöse Mischung eben aus Protestantismus und Katholizismus, so sichtbar eben in der Wahl der Bestattungsform, erzählt Friedrich Idam.
Vor allen Dingen im katholischen Bereich war ja bis zum Zweiten Vatikanum nur die Erdbestattung erlaubt. Und die Feuerbestattung war bis zum Zweiten Vatikanum gläubigen Katholiken verboten. Die Reformation griff natürlich im 16. Jahrhundert auch in Oberösterreich. Es war zu Beginn der Reformation ganz Oberösterreich protestantisch. Und erst im Zuge der Gegenreformation wurde wieder rekatholisiert. Die Gegenreformation wurde in dieser südlichen, inneralpinen Salzindustrieregion nicht durchgezogen, aus dem ganz banalen Grund, weil man die Fachleute brauchte. Diese Menschen im Salzkammergut besaßen Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Salzproduktion notwendig waren. Und man darf nicht vergessen, zur damaligen Zeit wurde etwa 80% des Staatshaushaltes durch die Salzsteuer, das sogenannte Salzgefäll, bestritten. Jetzt hat man diese evangelischen Christen im Salzkammergut von der Gegenreformation verschont, weil man sie als Facharbeiter brauchte.
Auch Friedrich Idam ist nach seiner aktiven Zeit als Totengräber in Hallstatt als Fachmann für alte Häuser geblieben. Er hat sich ein altes Haus gekauft und es renoviert. Und nachdem wir jetzt viel über das Sterben in Hallstatt gesprochen haben, die Frage, wie lebt es sich jetzt in Hallstatt, wenn die Tage doch gegen Winter hin recht kurz sind?
Ja, es war heute noch 2 Stunden sonnig. Hier bei mir in diesen dicken Mauern, man hört nichts von draußen, man lebt ruhig. Bei jedem Fenster geht der Blick auf den See und auf die Berge. Manchmal steht die Sonne so steil, dass der See die Sonnenstrahlen widerspiegeln. Wenn sich die Wogen leicht kräuseln, entstehen wunderschöne Sonnenreflexe am Plafond. Ich lebe sehr gerne in Hallstatt. Ich habe natürlich auch die tolle Möglichkeit, dass ich auch hier in Hallstatt arbeite. Und es ist auch so, wenn ein richtig unangenehmer, kalter, regnerischer Tag ist und ich diese 5 Minuten entlang des Sees von meinem Wohnhaus zum Arbeitsplatz gehe, dann denke ich, es ist doch gut, einen anderen Beruf ergriffen zu haben und ich muss bei diesem nasskalten Dreckwetter nicht in die Gummistiefel, nicht Schaufel und Spitzhacke ergreifen und ein Loch graben, sondern ich kann in eine wunderbar geheizte Schule gehen und dort interessierte junge Menschen unterrichten.
Thank you.
Lothar Bodingenbauer und Friedrich Idam, der letzte offizielle Totengräber von Hallstatt im Salzkammergut. Und wir hören hier noch im Hintergrund die Musikkapelle Innervielgratten mit einem Grablied, wie die Glocken düster dröhnen. Eine solche Sendung Reisenotizen aus Deutschland und der Welt ist auch für den Moderator immer wieder eine Reise, in der die Zeit, die Minuten und die Sekunden den Takt vorgeben. Und so haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, Musik aus North Carolina nachzuholen, damit die Sendung nicht ganz so traurig endet. Say Darling Say, Andrea Stopp sagt auf Wiederhören.
It's broke, Pop's gonna buy you a billy goat. Say, darling, say. If that billy goat don't pull, Pop's gonna buy you a carton bolt. Say, darling, say. If that carton bolt turns over, Pop's gonna buy you a darling rover. Say, darling, say. Say, darling, say. If that horse and cart fall down, he's still the sweetest little baby in town. Say, darling, gonna buy you a diamond ring. Say, darling, say. If that diamond ring turns brass, Pop's gonna buy you a looking glass. Say, darling, say. If that looking glass gets broke, Pop's gonna buy you a billy goat. Say, darling, say. Fall down.